Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Dazu begrüßt sie Christiane Käs. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Es ist eine völlig überraschende Nachricht, die uns in der letzten Stunde aus den USA erreicht. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen diplomatische Beziehungen aufnehmen und Israel will die geplante Annexion palästinensischer Gebiete stoppen. Bekannt gegeben hat das alles US-Präsident Trump. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten nach Washington für weitere Informationen. Innenpolitisch stand heute der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Söder hat ja die Corona-Pandemie immer wieder genutzt, um sich als entscheidungsfreudiger Krisenmanager zu positionieren. Das hat ihm hohe Sympathiewerte eingebracht und über Söder wird deshalb auch immer wieder als Kanzlerkandidat der Union spekuliert. Aber das Image des standfesten Krisenmanagers bekommt jetzt Risse, nachdem Söder sich für möglichst viele Tests eingesetzt hat für Leute, die gerade aus dem Urlaub zurückgekommen sind, waren die Teststellen in Bayern so überfordert, dass die Ergebnisse tagelang auf sich warten ließen. Heute hat die bayerische Landesregierung auf das Dilemma reagiert. Unser Landeskorrespondent berichtet gleich, wie sie sich erklärt hat. Davor aber nach Washington. Wie gesagt, unerwartet die Nachricht, dass Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen und Israel die geplante Annexion palästinensischer Gebiete stoppen will. Mitgeteilt hat das alles US-Präsident Trump und es soll Teil eines Abkommens sein. Thilo Kössler ist unser USA-Korrespondent. Was steht in diesem Abkommen drin?
Ja, es ist wirklich ein umfassendes Abkommen erreicht worden zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel. Das erste Friedensabkommen zwischen Israel und einem arabischen Staat seit dem Friedensabkommen mit Jordanien 1994 und vorher Ägypten 1979. Mittlerweile ist dieses Abkommen bestätigt worden von allen Beteiligten, also auch aus Tel Aviv und Dubai. Und es sieht tatsächlich eine umfassende Normalisierung der Beziehungen vor. Es geht um die Eröffnung von Botschaften, um die Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen, um die Aufnahme von Flugverkehr, um die Öffnung für Reisende von beiden Seiten, um einen umfassenden konsularischen Dienst auf beiden Seiten, um die Aufnahme von Kulturbeziehungen. Das Abkommen trägt den Namen des Stammvaters aller drei monotheistischen Religionen, Abraham. Abraham Accords ist dieses Abkommen genannt worden. Für Israel, Sie haben es gesagt, hatte dieses Abkommen einen Preis. Israel verzichtet demnach auf die Annexion von Gebieten in der Westbank. Und da ist in dem Zusammenhang interessant, dass im Juni der Botschafter der Emirate in den Vereinigten Staaten einen Meinungsartikel in einer israelischen Zeitung platziert hatte, in dem er ganz klar gesagt hat, sollte Israel die Gebiete in der Westbank annektieren, wäre das Ende aller Bemühungen um Verbesserung der Beziehungen. Das ist wirklich ganz klar offensichtlich in Israel angekommen. Diesen Preis musste Israel also entrichten.
Was hat US-Präsident Trump dazu gesagt?
US-Präsident Trump hat als erster Mal das natürlich über Twitter hinausgeblasen. Er hat gesagt, ein großer Durchbruch heute, ein historisches Abkommen zwischen unseren großartigen Freunden Israel und Vereinigte Arabische Emirate. Er hat dann in einer kurzen Pressekonferenz oder Erklärung von einem großen Durchbruch gesprochen für Israel, für die Emirate, für die ganze Region, für die Welt. Und er hat weitere Schritte angekündigt, von denen, über die er noch nicht reden können. Er hat gesagt, jetzt wo das Eis gebrochen sei, erwarte er, dass weitere arabische und muslimische Staaten diesem Beispiel folgen würden. Er hat angekündigt, dass es eine offizielle Zeremonie geben wird in den nächsten Tagen und Wochen. Und er hat gesagt, es werde auch positive Schritte für Palästinenser geben. Da könne er aber noch nichts Genaueres darüber sagen.
Herr Kössler, Ihre Einschätzung, was steckt hinter diesem Ganzen?
Es ist bekannt, dass das eigentliche Motiv sein dürfte, dass sich Israel und die Golfstaaten in ihrer Feindschaft zu Iran in den letzten Jahren näher gekommen sind. Es gab viele Jahre schon inoffizielle Kontakte. Die Golfstaaten haben Angst vor dem wachsenden Einfluss im Iran. Israel hat große Sorge, dass auch der Iran ausgreift. Es ist unklar, wann genau dieses Abkommen geschlossen worden ist. Aber es gab dieses große Hindernis, dass die Formel von Oslo, ein umfassender und gerechter Frieden für die ganze Region, immer noch sehr große Wirkmacht hat. Und es galt bisher als ausgemachte Sache, dass kein arabischer Staat Friedensabkommen schließt, wenn es nicht eine Lösung für die Palästinenser gibt. Ägypten ist da schon 1979 ausgebrochen, Jordanien 1994, jetzt folgt ein erster Golfstaat.
Sagen Sie uns noch ganz kurz, glauben Sie, Donald Trump kann davon im Wahlkampf profitieren?
Na, es ist natürlich ein großer, großer außenpolitischer Erfolg für ihn. Just in diesen Wahlkampfzeiten ist das für ihn im höchsten Maße willkommen. Ich denke, er wird auch aus dieser Zeremonie eine richtig große Veranstaltung machen in diesen Wahlkampfzeiten.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Thilo Kössler in Washington. Und auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will sich dazu äußern. Informationen dazu dann am Ende der Sendung von unserem Korrespondenten in Israel. Es ist eine handfeste Panne im Krisenmanagement der Corona-Pandemie, die die bayerische Landesregierung jetzt ausbügeln muss. Ausgerechnet in dem Bundesland, das besonders hohe Infektionszahlen hatte und nun auch wieder hat und dessen Ministerpräsident Markus Söder sich als zupackender Landesvater präsentierte. Schnell und effizient wollte Söder möglichst viele Menschen testen, die vom Urlaub aus dem Ausland zurückkamen. Zu schnell offenbar, denn die verantwortlichen Stellen waren überfordert. 44.000 Reiserückkehrer haben tagelang auf die Ergebnisse ihrer Tests an bayerischen Autobahnen gewartet, darunter auch mehr als 900 positiv Getestete. Heute Nachmittag sind Söder und die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel vor die Presse gegangen, um sich zu erklären. Beobachtet hat das für uns Michael Watzke. Herr Watzke, was haben die beiden denn gesagt?
Ja, zum ersten mussten beide zugeben, dass all die positiv Getesteten, und das sind mehr als 900, das sind über 1000, noch immer nicht vollständig informiert sind, dass man das auch nicht heute, sondern möglicherweise erst in den nächsten Tagen schafft. Markus Söder hat die Verantwortung für diese schwere Panne, wie er es genannt hat, für diesen großen Fehler, aber nicht bei sich, sondern beim Gesundheitsministerium gesehen.
Das Gesundheitsministerium ist mit Hochdruck dran. Trotzdem ist eine Panne passiert. Und zwar eine große Panne in der Umsetzung, nicht in der Strategie.
Und damit sagt Söder schon, die Strategie, das ist Söder, der viele Tests und schnelle Tests wollte, weil er sagt, das Tempo bestimmt nicht die Staatskanzlei, sondern das Tempo bestimmt Corona. Die Umsetzung allerdings liegt bei Melanie Hummel, der bayerischen Gesundheitsministerin, und im Hintergrund beim Landesamt für Gesundheit, das über die kommunalen Testzentren dann diese Tests organisiert hat. Hier sieht Söder die Verantwortung. Melanie Hummel, die neben ihm stand in der Pressekonferenz, stimmt ihm zu.
Ich weiß, dass viele jetzt hier in Unsicherheiten sind und da können wir uns nur entsprechend entschuldigen. Aber dass diese Anfangsschwierigkeiten, die da waren, jetzt abgestellt sein dürften.
Sein dürften, sagt die Gesundheitsministerin. Trotzdem hat Söder bis jetzt davor zurückgeschreckt, ihr Rücktrittsangebot anzunehmen. Er hat heute bei der Pressekonferenz gesagt:
Melanie Hummel hat mir den Rücktritt angeboten. Zweimal. Ich habe weiter Vertrauen zu ihr. Fehler passieren, ja. Fehler müssen erkannt werden. Sie müssen dann abgestellt werden. Und sie dürfen sich natürlich nicht wiederholen.
Darin liegt die Gefahr für Markus Söder. Wenn sich solche Fehler wiederholen, dann steht er als Zauderer da, der vor einem personellen Einschnitt zurückgeschreckt ist in der Corona-Zeit. Und die Herausforderungen werden in den nächsten Wochen und Monaten in Sachen Corona sicherlich noch größer werden.
Wie sehr steht er also unter Druck, Markus Söder?
Er steht unter Druck, weil er sich selbst inszeniert hat als der Klassenprimus, als derjenige, der in Bayern die Situation so gut im Griff hat wie kein anderes Bundesland in Deutschland. Auch heute in der Pressekonferenz konnte Markus Söder sich nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass das, was Bayern an Testungen jetzt an den Autobahnen, Raststätten für Reiserückkehrer gemacht hat, in keinem anderen Bundesland so gemacht werde. Und er hat darauf hingewiesen, dass ja Bayern nicht die einzigen Auslandsgrenzen habe. Mit dieser Haltung macht es natürlich Kritikern leicht, dann sehr hart zu reagieren, wenn ein Fehler passiert oder wenn auch ein gravierender Fehler passiert, wie hier. Denn es ist für Bayern peinlich, dass jetzt in ganz Deutschland möglicherweise über 1000 Menschen unterwegs sind, die nicht wissen, dass sie positiv getestet sind. Das ist eine Situation, die nicht passieren hätte dürfen.
Wie reagiert die bayerische Opposition auf Söders Erklärung?
Die nutzt natürlich diese Möglichkeit. Markus Söder hat immer noch sehr hohe Beliebtheitswerte. Das ist der Opposition ein Dorn im Auge hier in Bayern. Die SPD und die Grünen haben ihn hart kritisiert. Am härtesten kam die Kritik von der FDP, die sogar von fahrlässiger Körperverletzung gesprochen hat, weil eben die Infizierten jetzt weitere Menschen infizieren könnten. Und die auch gesagt hat, es sei peinlich für Bayern, dass Deutschland nun unter diesem organisationellen Versagen in Bayern leiden müsse.
Informationen und Einschätzungen von Michael Watzke. Vielen Dank dafür. Am Ende, das Ende der Sommerferien bekommt in Corona-Zeiten so viel Aufmerksamkeit wie sonst nie. Dahinter steckt klar die Sorge um die steigenden Infektionszahlen. Dass unter diesen Voraussetzungen die Abstandsregeln in den Klassenzimmern gefallen sind, das macht vielen Angst. Auf der anderen Seite ist es schwierig, geeignete Alternativen zu finden. Das alles stellt die Schulen vor riesige Herausforderungen. Während sich einige noch in den Sommerferien befinden, läuft an anderen der Schulbetrieb bereits in vollem Gange. Heute haben sich im Kanzleramt dazu Angela Merkel, SPD-Chefin Saskia Esken und Bildungspolitiker zu einem Austausch getroffen. Gudula Geuter berichtet.
Bildung ist Ländersache und so ist es lediglich ein informeller Austausch über die Lage in den Schulen in Corona-Zeiten, der im Kanzleramt stattfindet. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel nehmen die SPD-Co-Chefin Saskia Esken und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek teil und einige Kultusminister. Auch deshalb, nach Informationen der Deutschen Presseagentur, wollten die Ressortchefs aus 6 Bundesländern dabei sein, sind Beschlüsse nicht zu erwarten.
Eigentlich hätte dieses Treffen nach den Osterferien stattfinden müssen.
Befand am Morgen im ZDF gleichwohl die Co-Chefin der Grünen, Annalena Baerbock. Und sie kritisierte, die Bundesregierung fahre nur auf Sicht.
Anstatt jetzt die Sommerferien zu nutzen, wirklich dafür zu sorgen, dass jede Schule digital so ausgestattet ist, Lehrer so ausgebildet sind, dass zum Beispiel, wenn jetzt einzelne Schüler in Quarantäne gehen, sie nicht weiterhin die Aufgaben per E-Mail oder jetzt vielleicht per Cloud geschickt bekommen, sondern digitaler Unterricht für diese Schüler wirklich stattfindet. Das zum Beispiel.
Digitale Bildungsangebote sollen bei dem Treffen zur Sprache kommen. Bundesbildungsministerin Karliczek mahnte dabei, die Länder Hilfen auch anzunehmen. Die vom Bund bereitgestellten Mittel werden demnach eher spärlich abgerufen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus rief die Schulen auf, möglichst alle Lehrer mit Dienstgeräten auszustatten und IT-Manager zu beschäftigen. Die Öffnung der Schulen in bisher 6 Bundesländern fällt in eine Zeit steigender Neuinfektionen. Mehrere Schulen mussten bereits wieder schließen, aktuell eine in Berlin, vorsichtshalber vorerst für einen Tag. Auch vor dem Hintergrund rief Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu auf, Prioritäten zu setzen.
Wichtig ist für mich in diesen Tagen, dass die Schulen und Kitas wieder regelhaft beginnen können. Das ist wichtig für Eltern und für Kinder. Wichtig ist, dass Wirtschaft und Handel weitermachen können oder wieder öffnen können. Das ist wichtig, um Arbeitsplätze zu sichern. Und da müssen andere Dinge eben zurückstehen. Das sind die Partys, das sind Großveranstaltungen, das sind Stadien mit tausenden Zuschauern.
Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut 1.445 Neuinfektionen, das ist neuerlich der höchste Wert seit Mai. Allerdings jetzt mit anderen betroffenen Schwerpunkten als damals. Das Durchschnittsalter sei gesunken, betonte Spahn.
Wir hatten letzte Woche mit dem Schnitt, also durchschnittlich 34 Jahren, das niedrigste Durchschnittsalter seit Beginn. Das heißt eben, dass vor allem unter Jüngeren im Moment viele Infektionen stattfinden und dort dann auch es ja weniger schwere Verläufe gibt, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist natürlich ein Risiko da, weil man besucht irgendwann die Eltern, die Großeltern. Man hat vielleicht im Freundeskreis, auch bei jüngeren Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit Vorerkrankungen, vielleicht arbeiten einige in der Pflege, im Krankenhaus, in anderen Bereichen.
Besonders jung sind die Neuinfizierten in Berlin, das erläuterte Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche im Deutschlandfunk. In der Stadt stecke sich inzwischen die Hälfte der Neuinfizierten in privaten Haushalten an. An zweiter Stelle stünden Restaurants und Gaststätten. So die SPD-Frau.
Problematisch wird es, was wir jetzt erleben, dass die Neuinfektionen gestreut, also nicht lokalisierbar, gebündelt irgendwo auftreten, sondern gestreut hochgehen. Und das zu beherrschen ist noch schwieriger.
Umso wichtiger ist die Hoffnung, einen Impfstoff zu finden. Der CDU-Politiker Spahn verweist auf mehrere fortgeschrittene Ansätze.
Deswegen bin ich optimistisch, dass es in den nächsten Monaten und sicher im nächsten Jahr einen Impfstoff verfügbar geben kann. Wie oft er dann geimpft werden muss zum Beispiel, wie lange das zu Immunität führt, das kann man jetzt noch nicht sagen.
Auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer geht von ersten Ergebnissen im Herbst aus. Im Deutschlandfunk schränkte er allerdings ein.
Eine Zulassung zu beantragen heißt ja noch lange nicht, dass wir in der breiten Masse wirklich impfen können, weil der Impfstoff muss ja dann erst weiter produziert, verteilt und tatsächlich verimpft werden.
Mit dieser Impfung, so seine Prognose, könne es erst im kommenden Jahr richtig losgehen.
Der Bericht von Gudula Geuter. Es hat sich einiges getan bei den Sozialdemokraten in den letzten Tagen. Überraschend früh hat die Parteispitze Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz Anfang der Woche zum Kanzlerkandidaten nominiert. Davor schon wurde nach einem Interview von Parteichefin Saskia Esken über deren Äußerungen zu einem möglichen Bündnis mit der Linkspartei diskutiert. Eine Koalitionsoption, die so gar nicht zu Olaf Scholz passt. Und so sind die Widersprüche weiter Thema. Olaf Scholz hat sich auch selbst dazu geäußert. Frank Capellan berichtet.
Olaf Scholz windet sich. In jedem seiner Sätze schwingt das Bemühen mit, bloß niemanden zu verprellen. Dass Parteichefin Saskia Esken offen und offensiv für eine Regierung unter Beteiligung der Linkspartei wirbt, sorgt schon jetzt für heftige Diskussionen. Der Kanzlerkandidat will Wähler aus der bürgerlichen Mitte nicht vergraulen. In Wirtschaftskreisen mag er wegen seiner Corona-Politik als Finanzminister gut ankommen. Bündnisse mit der Linken aber bleiben für viele Teufelszeug. Und so distanziert sich der Vizekanzler in der ARD lieber mal von den klaren Ansagen seiner Parteiführung. Hält er die Linkspartei bereits für regierungsfähig?
Ich glaube, da gibt es noch viele Fragen und da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben. Ich wünsche gute Verrichtung.
Scholz beruft sich auf Sigmar Gabriel. Der hatte 2013 als SPD-Chef erstmals eine rot-rote Zusammenarbeit auch auf Bundesebene nicht mehr ausgeschlossen. Zugleich aber betont, dass viele Positionen der Linken mit der SPD nicht vereinbar seien. Es liegt jetzt an den anderen, lautet seither die Vorgabe aus dem Willy-Brandt-Haus. Wenngleich die neue linke SPD-Vorsitzende Saskia Esken weitaus weniger Berührungsängste hat als der eigene Kanzlerkandidat. Weil aber schon das Wort Linksbündnis bei vielen potenziellen Wählern für Hautausschlag sorgt, hatte Esken am Wochenende eine neue Beschreibung für eine rot-rot-grüne Koalition gewählt.
Wir wollen mehr. Wir wollen auch ein klares Bild einer gerechteren Zukunft aufzeichnen. Und wir glauben, dass wir dafür ein progressives Bündnis brauchen.
Ehe dieses progressive Bündnis zustande kommen kann, muss aber einiges passieren. So dämpft Olaf Scholz allzu große Erwartungen. Wer die NATO abschaffen will, wer für ein bedingungsloses Grundeinkommen streitet, wer über einen Spitzensteuersatz von 75% spricht, ist für einen konservativen Sozialdemokraten wie Olaf Scholz nur bedingt regierungsfähig.
Wer regieren will, muss auch regierungsfähig sein. Und da, glaube ich, haben alle in dem großen demokratischen Gespräch, das jetzt bis zur Bundestagswahl vor uns ist, noch viel zu tun.
Dieses große demokratische Gespräch dürfte wohl eher zu einer knallharten sozialpolitischen Auseinandersetzung zwischen SPD und Linkspartei werden. Und ob etwa Scholz Hartz IV wirklich so bedingungslos zu den Akten legen wird, wie sich das linke Sozialdemokraten, aber eben auch die Vertreter der Linkspartei wünschen, ist noch lange nicht ausgemacht. Schließlich hatte Scholz als Generalsekretär von Gerhard Schröder, später auch als Arbeitsminister, das Prinzip von Fördern und Fordern stets mitgetragen. Noch Juso-Chef Kevin Kühnert hat dennoch seinen Frieden mit Olaf Scholz mittlerweile gemacht. Der stellvertretende Parteivorsitzende Kühnert hat aber die klare Erwartung, dass Scholz die Sozialdemokraten in ein linkes Bündnis führen wird.
Wir werden Olaf Scholz und die Parteispitze daran messen, dass sie klar gesagt haben, die Union soll aus der Regierung. Natürlich werden wir darauf dringen, dass Möglichkeiten für ein Fortschrittsbündnis in Deutschland genutzt werden.
Es dürfte ein Spagat für Olaf Scholz werden, dem Drängen, nach linken Mehrheiten zu suchen, nachzukommen und zugleich Wähler nicht zu verprellen, die damit allzu große Probleme haben.
Informationen von Frank Capellan. Seit langem schwelt der Streit zwischen der Türkei und Griechenland um Bodenschätze im Mittelmeer. Es geht um Gasvorkommen, auf die beide Länder Anspruch erheben, und es laufen Gespräche, um die Lage zu entspannen. Präsident Erdogan hat am Nachmittag mit Kanzlerin Merkel telefoniert. Zum Inhalt ist noch nichts bekannt. Allerdings hatte Erdogan schon im Vorfeld erklärt, er wolle Verhandlungen. Frankreich stellt sich hinter Griechenland und stärkt der griechischen Regierung im Streit mit der Türkei den Rücken. Frankreichs Präsident Macron will zusätzliches Militär in die Region schicken. Karin Senz berichtet.
Das türkische Forschungsschiff Orduchlis zieht weiter seine Kreise zwischen Zypern und Kreta, mal in griechischem Gewässer, mal in türkischem, heißt es, aber immer unter den Augen von Kriegsschiffen beider Seiten. Dabei bekräftigen Ankara wie auch Athen, man wolle den Dialog, zuletzt der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.
Wir wollen Brücken bauen für Frieden und für eine gute Zusammenarbeit mit allen. Wir haben ein Abkommen über Seegrenzen mit Italien verhandelt und unterschrieben und zuletzt auch eins mit Ägypten. Diese Abkommen entsprechen voll und ganz dem Seerecht. Sie zeigen auch, dass langer Streit überwunden werden kann, wenn man guten Willens ist und sich vertraut.
Um die Jahreswende schließt Griechenland auch schon ein Abkommen mit Zypern und Israel, eine Pipeline zu bauen. Auch da bleibt die Türkei außen vor. Der Politikwissenschaftler Abdullah Ar im türkischen Fernsehen.
Griechenland hat also drei Vertragsmodelle umgesetzt. Das ist ein Unding. Man wird sehen, Griechenland wird dafür im Rahmen des internationalen Rechts und des Fair Plays noch zur Rechenschaft gezogen werden.
Allerdings schließt die Türkei schon im November ein Seerechtsabkommen mit Libyen. Da geht es um Gebiete, die sich teils mit denen im Griechisch-Ägyptischen überschneiden. Die Türkei erklärt das für null und nichtig. Es handle sich um einen Piratenvertrag. Sie ärgert sich auch, weil Präsident Erdogan kurz zuvor Kanzlerin Merkel verspricht, erstmal keine neuen Forschungsschiffe loszuschicken, sondern auf Dialog zu setzen. Man fühlt sich durch das griechisch-ägyptische Abkommen hintergangen und provoziert. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu.
Unsere Schiffe sind wieder ausgelaufen und ab Ende August werden wir auch in neuen Gebieten in den westlichen Grenzen unseres Festlandsockels seismische Forschungen und Probebohrungen vornehmen. Da sind wir fest entschlossen. Wir werden unsere Rechte bis zum Schluss verteidigen.
In Athen gibt es Krisensitzungen. Man fordert EU-Unterstützung und ein Sondertreffen der Außenminister. Die beschäftigen sich jetzt morgen mit dem Thema. Frankreich verspricht, mehr Militär in das östliche Mittelmeer zu schicken. Es stärkt Athen den Rücken. Außerdem will der griechische Außenminister Dendias mit seinem US-Kollegen Pompeo über das Thema sprechen. Regierungschef Mitsotakis warnt.
Lassen Sie mich das klarstellen. Das Risiko eines Unfalls steigt, wenn so viel Militär in einem bestimmten Gebiet unterwegs ist. In dem Fall trägt der die Verantwortung, der das Ganze ausgelöst hat. Selbstbeherrschung ist nur ein Aspekt unserer Macht. Keine Provokation wird unbeantwortet bleiben. Wir haben gezeigt, dass wir antworten werden, wenn es nötig ist. Und das werden wir bei Bedarf auch wieder tun.
Der Bericht von Karin Senz. Die Menschen, die in Belarus auf die Straße gehen und gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl protestieren, geben nicht auf. Sie wollen die 80% der Stimmen, mit denen der autoritäre langjährige Machthaber Alexander Lukaschenko laut staatlichen Stellen gewonnen haben soll, nicht glauben. Und sie lassen sich offenbar auch nicht von der massiven Polizeigewalt abschrecken, mit der das Regime die Proteste niederringen will. Nun wird auch an den ersten Betrieben und Unternehmen gestreikt. Thilo Gries berichtet.
Eine Szene von vielen, die sich heute in einigen belarussischen Betrieben zugetragen hat. Vor dem Verwaltungsgebäude des Baumaterialherstellers Grodner Gilstroy in Grodner im Westen des Landes haben sich einige hundert Arbeiter versammelt und bilden einen Halbkreis. In der Mitte, gut erkennbar auch an ihren hellen Hemden, stehen die Chefs. Ein Vorarbeiter spricht ins Mikrofon. Sehen Sie, hier stehen unsere Direktoren, unsere Chefs. Und nun, zieren Sie sich nicht, heben Sie die Hand, wer für Lukaschenko gestimmt hat. Zeigen Sie es, heben Sie die Hand, keine Scham, es passiert nichts. Sehr wenige Hände gehen in die Höhe, vor allem im Kreis der Direktoren. Der Vorarbeiter am Mikrofon fragt weiter, und wer hat für Tichanowskaja gestimmt? Da, sehen Sie, da haben Sie die Antwort. Ausstände von Arbeiterinnen und Arbeitern hat es nach übereinstimmenden Posts und Berichten auch in anderen Unternehmen gegeben, darunter Schwergewichte der belarussischen Industrieproduktion, dem Fahrzeughersteller Beltas und dem Minsker Traktorenwerk. Die Forderungen lauteten: Geh weg, wie diese Arbeiter rufen. Sie fordern den Rücktritt von Alexander Lukaschenko, ehrliche Wahlen, Freilassung der Gefangenen und auch Abzug der Sondereinsatzkräfte der Polizei aus Städten und Stadtteilen. Mancherorts sollen weitere Gespräche vereinbart worden sein. Ein ausgewachsener Streik ist das wohl noch nicht, aber es sind seit der Wahl die größten Arbeitsniederlegungen. Die Protestwelle hat am fünften Tag noch einmal ihr Gesicht verändert. Sie begann nun bereits schon am Morgen und zog sich den gesamten Tag über. Und es waren sichtlich verschiedene Gruppen, die ein Ende der seit Sonntag abendlich und nächtlich verzeichneten Gewalt forderten. Hier singen Beschäftigte der Philharmonie Minsk auf den Stufen ihres Gebäudes. Priester der orthodoxen Kirche und anderer Glaubensgemeinschaften beteten unter freiem Himmel. Ärzte versammelten sich vor ihren Krankenhäusern, Autofahrer hupten in Solidarität. Den Anfang hatten heute in Minsk vor allem Frauen gemacht, die, gekleidet in zumeist weißen Oberteilen und mit Blumen in ihren Händen, Menschenketten bildeten. Vor dem großen Kinokomplex Oktober, vor dem Kunstpalast oder an der Metrostation Puschkinskaja, wo der erste Tote dieser Demonstrationswelle zu beklagen war. Wir wollen, dass unser Staat uns zuhört, verlangt diese Frau im Gespräch mit dem Sender Radio Svoboda. Dass er seine Position einfach aufgibt, dass er sagt, ich habe euch beleidigt, was auch immer. Möge er, unser Alexander Lukaschenko, der nicht unser Präsident ist, in andere Länder fliegen, möge er gesund und glücklich sein, nur nicht hier. Bitte nicht hier. Wissen Sie, sagt die danebenstehende Freundin, das fühlt sich heute nach einem Fest an. Aber dann erinnerst du dich daran, dass ungefähr 6000 Jungs und Mädchen, Männer, Frauen, alte Menschen in Polizeigewahrsam sind. Wenn wir uns ergeben, dann wird es für sie sehr hart. Wir können uns einfach nicht mehr ergeben, wir können nicht mehr aufhören, wir müssen bis zum Ende gehen. Diese Aktionen verliefen friedlich und, soweit bekannt, ohne Festnahmen. Anders vor den Toren von Gefängnissen. Dort warteten zum Beispiel Mütter und Väter und versuchten, über das Schicksal ihrer Angehörigen etwas herauszufinden. Die waren festgenommen worden, ihre Familien jedoch wissen oft nichts über ihren Verbleib. Es soll vor den Anstalten zu Festnahmen gekommen sein, melden Oppositionsmedien. Einige Freigelassene berichteten über Überfüllung, den Entzug von Essen und Wasser über Tage sowie Folter und Schläge. Das Internet funktionierte weitgehend, örtliche Störungen wurden jedoch wieder am späten Nachmittag gemeldet. Unklar ist, was nun am weiteren Abend und in der Nacht geschehen wird. Belarus hat seit der Wahl bereits 4 Gewaltnächte erlebt.
Tilko Gries berichtete. Und wir kommen noch einmal zurück zu dem Thema vom Anfang unserer Sendung. Völlig überraschend hat US-Präsident Trump verkündet, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen diplomatische Beziehungen aufnehmen und Israel will die geplante Annexion palästinensischer Gebiete stoppen. Tim Aßmann in Tel Aviv ist uns zugeschaltet. Herr Aßmann, wie reagiert man in Israel?
Ja, mit großer Überraschung. Das offenbar hatte hier auf Beobachterseite niemand vorhergesehen. Dieses Abkommen muss ja von langer Hand vorbereitet worden sein, aber offenbar abseits der politischen Kommentatoren und der Aufmerksamkeit der Medien. Also das kommt hier für viele in Israel oder eigentlich für alle sehr überraschend. Diese Einigung, die schon auch von den Kommentatoren, die jetzt bereits alle, das ist in Israel so üblich, sich dazu äußern, eben auch als historisch betrachtet und bezeichnet wird. Das hat ja auch Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, gesagt, ein historischer Tag sei das jetzt heute. Netanyahu wird sich später dann auch noch ausführlicher dazu äußern. Aber es gibt natürlich eben auch kritische Stimmen, die sagen, dass Israel jetzt dafür auf die Annexion palästinensischer Gebiete erst einmal verzichtet. Das sei eben falsch. Also die Siedlerfraktion, die jüdischen Siedler im Westjordanland, die sind sauer, sprechen davon, Netanyahu habe sie verkauft. Einer ihrer politischen Vertreter hat eben gesagt, ja, an sich ist das natürlich zu begrüßen, aber wir nehmen hier mit dem Verzicht auf die Annexion eine Jahrhundertchance nicht wahr. Also da merkt man, das wird auch innenpolitisch für Netanyahu nicht einfach, das hier in Israel sozusagen zu verkaufen und zu rechtfertigen. Aber man merkt schon ein bisschen, wohin hier die Argumentation geht. Israels Außenminister hat gesagt, das ist jetzt die Eröffnung für weitere Schritte. Jetzt sollen andere Staaten folgen, sollen noch mehr Beziehungen normalisiert werden. Dann, wenn das gelingt, wäre das ganz sicher etwas, wo Benjamin Netanyahu sagen könnte, gut, dafür lohnt es sich jetzt erst einmal eben auch auf diese Annexion zu verzichten.
Herr Aßmann, was ist Ihre Einschätzung? Wie ernst ist dieses Abkommen zu nehmen, das ja jetzt so viele als historisch bezeichnen?
Ich denke, inwiefern es historisch ist, wird davon abhängen, wie es im Detail aussieht. Es soll in den nächsten Wochen ausverhandelt werden. Es wird davon abhängen, ob dann tatsächlich konkrete Schritte wie Botschaftseröffnungen und Ähnliches auch folgen. Es wird vor allem aber eben auch davon abhängen, ob die von Israel erhoffte Signalwirkung in der arabischen Welt von diesem Abkommen ausgehen kann. Und davon wird dann wiederum auch abhängen, welche Auswirkungen dieses Abkommen möglicherweise auf den israelisch-palästinensischen Prozess haben könnte. Noch wäre es aus meiner Sicht etwas zu früh, es historisch zu nennen, aber bemerkenswert ist es ganz sicher, denn bisher hat Israel erst mit 2 arabischen Ländern in der Region normale Beziehungen, Friedensverträge, das sind Jordanien und Ägypten. Nun folgt sozusagen hier der Schritt an den Golf. Dort sind die Beziehungen schon zu anderen Staaten normalisiert worden, hinter den Kulissen. Und es könnte natürlich sein, dass da jetzt weitere dem Beispiel aus Abu Dhabi folgen.
Welche Reaktionen gibt es denn bisher auf arabischer und auf palästinensischer Seite?
Große Enttäuschung bei den Palästinensern. Die PLO spricht davon, mit Abu Dhabi habe, also mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, habe ein Freund sozusagen die Palästinenser hier verkauft. Die Hamas im Gazastreifen sagt, das sei ein Messer in den Rücken des palästinensischen Volkes. Also da kommt große Ablehnung dieses Schrittes, den die Vereinigten Arabischen Emirate hier gehen, indem sie eben eine Einigung mit Israel erzielt haben und ein Abkommen unterschreiben wollen.
Dankeschön für diese ersten schnellen Informationen und Einschätzungen. Tim Aßmann war das aus Tel Aviv. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. In den weiteren Sendungen halten Sie die Kollegen auf mit dem Laufenden. Mein Name ist Christiane Kess. Ihnen einen schönen Abend.